Wir haben heute Abend wieder zwei Lesungstexte. Der erste Text ist Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Und der zweite Text Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Vers 15 und 16. In der Apostelgeschichte heißt es: Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Wir Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und aus dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Lukas schreibt: Das ganze Volk war voller Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes der Täufer nicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Liebe Schwestern und Brüder, da sind 120 Personen in Jerusalem zusammengekommen und warten. 9 Tage lang warten sie. Sie wissen nicht genau, was sein wird. Sie haben von Jesus die Berufung bekommen: Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Samaria, in Judäa und bis an die Grenzen der Erde. Aber der gleiche Jesus hatte ihnen auch gesagt: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet, bis der Heilige Geist, die Kraft aus der Höhe gekommen ist. Und jetzt sind sie gehorsam und warten und beten und wissen nicht genau, was kommt. 9 Tage lang mit Maria, der Gottesmutter, 120. Und dann kommt der Pfingsttag. Der Pfingsttag war damals im Judentum ein großes Wallfahrtsfest. Da waren Tausende und Abertausende in Jerusalem zu diesem großen Wallfahrtsfest zusammengekommen. Aus dem ganzen Mittelmeerraum waren die Juden in Jerusalem. Und als dann der Heilige Geist kommt, da hat er die breiteste Öffentlichkeitswirkung, die man sich nur vorstellen kann. Und dann, als die ganze Stadt voller Menschen ist, da geschieht es auf einmal. Da kommt es, ja, man kann es kaum beschreiben, es ist wie ein Sturm, ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, heftigen Sturm. Und es ist wie feurige Zungen, die sich verteilten, und auf jeden von ihnen ließ sich eine feurige Zunge nieder. Sehen Sie, vor einigen Jahren hatten wir mal Firmenvorbereitung, und bei den Katechetentreffen, da haben wir dann überlegt, wie kann man das eigentlich den Firmkindern klar machen mit den Feuerzungen, mit dem Sturm und dem Heiligen Geist und dem Brausen. Naja gut, das kann man ja noch verstehen, hatte Jesus ja auch schon mal gesagt. Aber was ist denn mit den feurigen Zungen? Und wir haben hin und her überlegt, das Feuer verzehrt sich, und dann kam der brennende Dornbusch und alle möglichen Dinge aus der Bibel, hochgeistliche Dinge. Aber irgendwie waren wir dabei nicht richtig glücklich. Ich hatte selbst damals auch eine Firmengruppe und ich war selbst auch nicht mehr sicher, was sagst du jetzt zu den feurigen Zungen? Und das war einfach dran. Und als ich dann das anschnitt, habe ich den Kindern gesagt, also wir wussten bei den Katecheten nicht so richtig, wie wir das erklären sollen. Och, sagte da so ein Schüler, das ist doch ganz einfach mit den feurigen Zungen, die sich da auf jeden niederließen. Wenn ich in der Schule eine Eins geschrieben habe und komme mittags nach Hause, dann habe ich auch eine Feuerzunge. So einfach war das für den. Dann habe ich so eine brennende Zunge, dann kann ich es gar nicht mehr abwarten, bis ich es meinen Eltern oder der Mutter, wenn sie zu Hause ist, erzählen kann. Das ist Feuerzungen. Es brennt einem so sehr, dass man die Botschaft, die man hat, bei dem Schüler war es die Eins, bei den Jüngern war es eine andere Botschaft, dass man die einfach weitersagen muss. Und dann geschieht in Jerusalem das Eigenartige, die gleichen Fischer vom See Genezareth, keine Schulbildung gehabt, die noch wenige Tage vorher wie die verängstigten Kaninchen hinter verschlossenen Türen gesessen hatten, aus Furcht vor den Juden, die stehen plötzlich vor der gesamten Weltöffentlichkeit in Jerusalem und verkünden die großen Taten Gottes und alle staunen und wissen nicht mehr, was sie dazu sagen sollen. Als sie wenige Tage später Predigtverbot bekommen von der geistlichen Elite, vom Hohen Rat, da kommt da so ein Petrus und sagt dem hohen Priester ins Gesicht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Es brannte auf seiner Zunge, sie mussten es weiter sagen. Es hat gar nicht lange gedauert, Stephanus war gesteinigt worden, Paulus hatte das Kommando dazu gegeben, Paulus will nach Damaskus gehen, die Jünger gefangen nehmen. Sie kennen die Geschichte, wie ihm dann vor Damaskus Jesus begegnet. In einer Lichtvision. Und dann fragt er, was soll ich tun? Und Jesus sagt, geh in die Stadt, du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dann kommt der Jünger Hananias, legt ihm die Hände auf und sagt, Bruder Saulus, du sollst wieder sehen können, weil er blind geworden war. Und er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was passiert? Dieser Paulus, oder damals hieß er ja noch Saulus, von einem Augenblick auf den anderen geht er auf die Kanzel in Damaskus und verkündet Jesus. Und die Leute wissen nicht mehr, was sie dazu sagen sollen. Er wollte doch hier alle gefangen nehmen, die den Namen Jesu anrufen. Und jetzt verkündet er Jesus. Man konnte es einfach nicht glauben. Und dieser Apostel Paulus hat so sehr gebrannt, es hat ihm auf der Seele gebrannt, diese Botschaft, dieses Evangelium von der Gnade Gottes, das sich ihm tief offenbart hatte, dass er durch den ganzen Mittelmeerraum gezogen ist. Und wenn Sie mal die Apostelgeschichte lesen, dann werden Sie merken, der ist fast überall rausgeschmissen worden von seinen eigenen Glaubensbrüdern. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Überall, wo er hinkam, penetrant wie er war, fängt er an, Jesus zu verkünden. Und als er schließlich wieder zwischen den Missionsreisen in Jerusalem ist und gefangen genommen wird in Jerusalem und vor den Statthalter geführt wird, da fängt er an und darf sich verteidigen. Und statt sich zu verteidigen, fängt er wieder von Jesus an zu reden. Und er redet mit einer solchen Begeisterung, dass ihm der Statthalter sagt, Paulus, du bist von Sinnen. Das viele Studieren hat dich um den gesunden Verstand gebracht. Aber Paulus redet einfach weiter und dann sagt ihm der Statthalter schließlich, es fehlt nicht viel, dann wirst du mich auch noch zu einem Jesus-Jünger machen. Dann sagt Paulus, was wäre das Schönste, wenn sie genauso würden wie ich, sagt er, die Fesseln mal ausgenommen. Das brennt ihm auf der Zunge. Wenn ein Mensch vom Heiligen Geist erfüllt ist, ja er, der Heilige Geist, ist der, der die Zungen reden macht, wie wir in einem Lied singen, dann hast du eine Feuerzunge bekommen, dann kannst du es nicht mehr für dich behalten. Sehen Sie, als ich Diakon war, 1972, in Altenberge im Münsterland, da ist mir im ganzen Diakonat, im ganzen Jahr, nichts so schwer gefallen, wie es predigen. Es klappte vorne und hinten nicht und ich war jedes Mal froh, wenn ich nicht dran war. Und ich kann mich gut erinnern, mein Diakonatspastor war damals der jetzige Weihbischof Demming. Als wir die Schlussbesprechung am Ende dieses Praktikums hatten, da sagte er zu mir, es mag ja aus dir noch wohl ein guter Priester werden, ein Prediger wird aus dir nie. Ja, der hatte den Heiligen Geist nicht einkalkuliert. Ich habe das damals voll geglaubt. Ja. Ich war der gleichen Überzeugung wie er. Aber dann kam zwei Jahre etwa später, 1974, ich weiß noch genau, es war der Montag nach Weißen Sonntag, da war ich abends in Braunschweig in einer Teestube, das war so ein Ladenlokal, was die Pfingstler und die Baptisten angemietet hatten. Ich komme da rein mit einem Pater aus dem Kloster Gerlewe, sitzen da ungefähr 60 Leute in diesem Ladenlokal im Kreis und in Stuhlreihen dahinter. Junge und Alte, da waren Baptisten, Methodisten dabei, da war ein alter katholischer Pfarrer dabei, da waren Klarissen, das sind streng klausurierte Orden aus Hannover dabei, die eigentlich gar nicht raus dürfen. Und die saßen da und waren dabei, Gott zu loben und Gott zu preisen. Man hat aus dem Heiligen Geist heraus Gemeinschaft gelebt. Übrigens nur mal in Klammern, da habe ich erfahren, wie Gott sich Ökumene vorstellt. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann am Ende dieses Gottesdienstes, da war ein Norweger, der den leitete, ein Baptist, und der lud dann ein, wer nach vorne kommen wollte und auch den Heiligen Geist empfangen wollte, der durfte nach vorne kommen, dann haben die dem Betreffenden die Hände aufgelegt und haben mit ihm gebetet. Ich bin nach vorne gegangen mit dem Pater Leo, mit meinem Mitbruder aus Gerlewe, und wir haben uns die Hände auflegen lassen, ganz schlicht. Da habe ich nichts bei gespürt oder was, das war kein riesiges Erlebnis. Ich bin noch nicht vom Pferd gefallen, wie der Apostel Paulus oder so. Aber von dem Tag an hat mir das Predigen Freude gemacht. Von dem Tag an habe ich gespürt, was das ist, eine Feuerzunge zu haben. Das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich. Ich war gerade ein Jahr Priester, dass ich schon manchmal so ein bisschen salopp gesagt habe, ich bin erst Priester geworden und dann Christ. Stimmt natürlich nicht, aber es war so ein einschneidendes Erlebnis für mich. Da habe ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren und nicht bei der Firmung, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und es hat sich bei mir bemerkbar gemacht daran, dass Gott durch den Heiligen Geist mir die Zunge gelöst hat, mir die Worte gegeben hat, und er hat mich seitdem nie mehr im Stich gelassen. Gut. Es hat auch in diesen mehr als 20 Jahren Zeiten gegeben, wo mir das Predigen wieder eine Last geworden ist. Wo ich manchmal geneigt war, die Klamotten hinzuschmeißen. Weißt du, wenn die Leute manchmal dir das Wort im Mund umdrehen und Dinge behaupten, die du gar nicht gesagt hast oder so, dann ist es manchmal so, dass du sagst, Mensch, hör doch auf zu reden. Tu es einfach nicht. Oder liest du so eine Predigt ab aus dem Buch. Kann man ja auch machen. Aber sehen Sie, da bin ich, als ich mal in dieser Situation war, an den Propheten Jeremia gekommen. Dem ging das genauso. Den haben sie auch angezeigt und haben ihn zur Schnecke gemacht, wenn er gepredigt hatte. Und dann hatte er sich vorgenommen, ich will nicht mehr im Namen Gottes reden. Und dann steht da dabei beim Propheten Jeremia, als ich mir vorgenommen hatte, ich will nicht mehr in seinem Namen reden, da brannte es in meinem Herzen wie ein verzehrendes Feuer. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich kann das gut nachvollziehen. Bei mir hat es im Herzen gebrannt und ich konnte es nicht mehr aushalten. Wer einmal diesen Heiligen Geist erfahren hat, wer einmal von Gott diese Feuerzunge bekommen hat, der muss die Botschaft weitersagen. Und er bekommt die Kraft dazu. Ein zweites, wie ein Feuer. Wissen Sie, was das auch ist, was an zu brennen fängt, wenn man den Heiligen Geist erfahren hat? Das Wort Gottes. Wie viele Menschen heute, Christen, Katholiken, sogar viele Priester, ich kenne ganz viele Priester, lesen nie im Wort Gottes, weil es für sie stinklangweilig ist. Und sie können damit nichts anfangen. Es hat uns ja auch keiner erklärt. Wir haben das ja auch nicht gelernt. Wir haben das nicht studiert wie sie und was dann alles kommt. Und die Theologen kommen dann natürlich auch noch und sagen, wenn du einfach so in der Bibel liest, dann kannst du das eigentlich nur missverstehen. Lassen wir das mal dahingestellt. Aber in dem Augenblick, wo der Heilige Geist kommt, wird dieses Wort der Heiligen Schrift wirklich Wort des lebendigen Gottes. Das ist wie ein Feuer, das brennt. Können Sie sich erinnern an die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die mit hängenden Köpfen von Jerusalem nach Emmaus gegangen sind? Und wie Jesus dann unterwegs mit ihnen geht und am Ende sagen sie dann, brannte uns nicht das Herz in der Brust, wann denn? Als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Heiligen Schrift erschloss. Gut, dieser Jesus, wie ihn die Emmaus-Jünger erlebt haben, ist so sichtbar nicht hier bei uns. Aber dieser Jesus hat gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch erstens an alles erinnern und er wird euch alles lehren, was ich euch gesagt habe, denn ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Und der Apostel Paulus schreibt im Brief an dem ersten Brief an die Korinther, wir verkünden euch, was kein Auge gesehen hat und was keines Menschen herzlich ausdenken konnte, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist derjenige, der dieses Wort Gottes in uns zum Leuchten und zum Brennen bringt, dass es wirklich Wort des lebendigen Gottes ist, dass man auf einmal an jeder Ecke und Kante spürt, ich bin damit gemeint, ich. Sehen Sie, in einer Kaplanstelle hatten wir einmal einen Bibelkreis mit Jugendlichen. Und diese Jugendlichen haben in der Fußgängerzone einen aufgegabelt, der da die Leute anhaute um Geld, einen Drogenabhängigen. Wir kannten den im Ort. Der Vater war Lehrer an der Realschule. Er war in die Luft gesetzt worden, weil er schon zweimal den Zug abgebrochen hatte und sich zu Hause nicht benehmen konnte, keine Tageseinteilung kannte. Sie kennen ja diese Phänomene auch. Den haben die Jugendlichen aufgegabelt. Und der litt ja selber auch darunter, dass er zweimal den Zug abgebrochen hatte und dann nicht mehr rauskam. Was haben die gemacht? Haben denen gesagt, wir müssen mit dir um den Heiligen Geist beten. Haben die getan. Wissen Sie, was das Erste war? Die haben dem eine Bibel gegeben. Einfach eine Bibel in die Hand gedrückt, soll er mal lesen. Das wäre wichtig. Der hatte noch nie eine Bibel gelesen, seitdem er aus der Schule war. Haben ihm aber nicht dabei gesagt, wo er anfangen sollte zu lesen. Ich hätte ihm wahrscheinlich gesagt, lies mal Apostelgeschichte oder Markus-Evangelium. Haben sie ihm nicht dabei gesagt. Was macht der junge Mann, der war so 24, 25, schlägt irgendwo in der Mitte die Bibel auf und fängt an zu lesen und kommt im Alten Testament an das Buch Jesus Sirach. Haben Sie das schon mal gelesen? Nee, nicht? Ist doch nicht so ein ganz wichtiges Buch, aber ich sag's einfach mal. Und zwei Tage später steht der junge Mann, dieser Drogenabhängige, bei mir an der Kaplanei auf der Matte, schellt mich raus und sagt, Kaplan, ich muss dich mal sprechen. Der sagte immer Kaplan und du damals. Ja, Kaplan, ich muss dich mal sprechen. Sagte, das Buch ist klasse. Ich komme überall vor. Ich sage, wie meinst du das denn? Ja, hör mal, sagt er, ich habe das gelesen hier im Buch Jesus Sirach. Hat das übrigens was mit Jesus zu tun? Ich sage, nein, hat mit Jesus nichts zu tun. Ist im Alten Testament. Und dann hat er mir vorgelesen, was ihn so betroffen gemacht hat. Mein Sohn, wenn du am Tisch sitzt, dann reiß den Rachen nicht so auf. Iss wie ein gesitteter Mensch und sei nicht gierig, sonst verabscheut man dich. Höre als Erster auf und schlürfe nicht so, sonst erregt es Anstoß. Gesunden Schlaf hat der, der den Magen nicht überlädt. Wenn er dann am Morgen aufsteht, fühlt er sich wohl. Wenn du aber dich doch einmal von einem Leckerbissen hast verführen lassen, dann steh auf, steck den Finger in den Hals und er bricht den Leckerbissen, dann hast du Ruhe. Genau das ist mein Problem, sagt er. Genau das ist es. Oder weiter, wenn du Wein trinkst, dann spiel nicht den starken Mann, denn der Rebensaft hat schon viele zu Fall gebracht. Kopfweh, Hohn und Schimpf bringt der Wein, wenn er in Übermaß getrunken wird. Und so ging das dann weiter. Überall, sagt er, ich komme vor. Genau das ist mein Problem, dass ich damit nicht fertig werde. Sehen Sie, wenn ich dem gesagt hätte, der soll mal Apostelgeschichte lesen, das wäre für den viel zu geistlich gewesen. Ja, hätte der nie kapiert. Aber Gott hatte ihm durch den Heiligen Geist diese Stellen lebendig gemacht. Gut, er hat im Laufe der Jahre auch noch andere Dinge gelesen, aber der ist trocken geworden. Das war der Anfang. Die haben mit ihm um den Heiligen Geist gebetet und das Wort Gottes hat ihn gefesselt und hat ihn gefangen genommen. Sehen Sie, wenn ich eben gesagt habe, das Wort Gottes wird von uns sträflich vernachlässigt, dann ist das nur die eine Seite. Es gibt Tausende und Abertausende, Junge und Alte, die wieder neu angefangen haben, in den letzten 10, 15 Jahren im Wort Gottes zu lesen, die dieses Brennen des Wortes Gottes in sich gespürt haben, weil da die Kraftquelle ist. Und dafür braucht man den Heiligen Geist. Ich will mal einen Vergleich gebrauchen, vielleicht habe ich ihn schon mal erzählt, ist aber nicht so schlimm dann. Wenn wir mal die biblische Botschaft vergleichen mit einem Schnitzel, Das holt die Hausfrau tief gekühlt aus dem Gefrierschrank. Und jetzt setzen sie das Schnitzel mal tief gekühlt den Leuten mittags am Tisch vor. Was meinen Sie, was dann passiert? Da beißt keiner rein. Und wenn er reinbeißen würde, würde er die Zähne ausbeißen. Und dann nehmen wir das gleiche Schnitzel, kein anderes, das gleiche Schnitzel und tun von unten Feuer dran, Hitze dran und von oben Gewürze drauf, Feuer des Heiligen Geistes und Salz der Erde. Ja? Und wissen Sie, andere Gewürze dazu. Und auf einmal zieht die Duftfahne durchs ganze Haus und die Leute kommen alle an und sagen, wann gibt es denn endlich was? Es ist das gleiche Schnitzel. Und sehen Sie, genau so ist es mit der biblischen Botschaft auch. Wenn wir die biblische Botschaft immer so unterkühlt servieren, tiefgekühlt, so nüchtern und trocken, ohne dass dieses Feuer auch bei uns sichtbar wird, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass keiner anbeißt. Aber tu mal an diese alte biblische Botschaft, Feuer des Heiligen Geistes dran, und du wirst merken, wie schmackhaft das Wort Gottes ist. Es ist wie eine Speise und es ist wunderbar, davon zu leben. Ein drittes, wie ein Feuer. Da haben wir gerade in der Sakristei noch drüber gesprochen. Da war ich gar nicht so drauf gekommen. Sehen Sie, das Feuer ist ja etwas, was wärmt, was Geborgenheit schenkt. Denken Sie mal an ein Herdfeuer oder an einen Kamin. Und dann kann man auch verstehen, in der Apostelgeschichte, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, waren ein Herz und eine Seele. Man könnte auch sagen, das war wie eine geistliche Wärmestube. Diese Menschen haben auf einmal gespürt, hier ist etwas, was uns miteinander verbindet. Und das, was Jesus in seiner irdischen Wirksamkeit schon getan hatte, als er gesagt hat, wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Mutter, Bruder und Schwester, das wurde auf einmal Realität. Es war wie eine neue geistliche Familie, wo man ein ganz tiefes Verhältnis untereinander hatte. Und das ging so weit, dass sogar Sklaven und Herren am gleichen Tisch gegessen haben. Die sozialen Unterschiede, die waren nicht aufgehoben, aber die saßen am gleichen Tisch. Das war das, was der Heilige Geist schenkt, dieses Wärmende des Feuers, dass die Menschen gestaunt haben und haben gesagt, schaut nur, wie sie einander lieben. Die Menge der gläubig geworden, nicht nur so ein kleiner Kreis, die Menge der gläubig gewordenen war ein Herz und eine Seele. Aber damit diese Wärmestube nicht nur so was Schönes zur Innenbeleuchtung ist, brennt dieses Feuer der Liebe dann auch weiter nach außen hin. Dieses Feuer ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, sagt Paulus. Und dann überlegen Sie mal so einen Mann wie Stephanus, ich habe es vor 2 Wochen schon gesagt, der mit den gleichen Worten wie Jesus am Kreuz seinen Feinden vergibt. Herr, rechne ihnen das nicht als Sünde an. Aber es kommt noch viel anders. Da ist ein Apostel Paulus, ich habe eben schon gesagt, den haben seine Glaubensbrüder überall rausgeschmissen. Und der schreibt im Römerbrief, man kann es fast nicht glauben, der Heilige Geist ist mein Zeuge, sagt er, ich möchte gerne verflucht sein, auf ewig getrennt vom Angesicht Gottes. Das bedeutet in der Hölle, wenn ich dadurch meine Glaubensbrüder, die Juden, retten könnte. Da ist einer bereit zu sagen, ich bin bereit in die Hölle zu gehen, auf ewig vom Angesicht Gottes getrennt, wenn ich dadurch die anderen retten könnte. Was muss da für ein Feuer der Liebe in so einem Menschen entzündet worden sein? Der brauchte nicht in die Hölle. Da ist nur einer reingegangen, nämlich Jesus Christus selber. Der hat den Fluch auf sich genommen. Aber diese Bereitschaft, das geht einem schon nahe. Lesen Sie es mal. 9. Kapitel Römerbrief, Anfang. Oder denken Sie an einen Mann aus unseren Tagen, Martin Luther King, Rassenhass der 60er Jahre in USA, Pastor, wie er dann in Memphis den Leuten zugerufen hat, seinen Gegnern, die bloß darauf gewartet haben, ihn zur Strecke zu bringen. Ihr könnt mich in Stücke reißen, hat er gesagt. Aber wenn ihr das tut, dann sollt ihr wissen, jedes einzelne Stück wird euch, den weißen Brüdern, noch zurufen, ich liebe euch. Man hat ihn erschossen. Und jedes Stück hat gesagt, ich liebe euch. Das ist das Feuer, das der Heilige Geist entzündet. Noch kurz ein viertes. Was an zu brennen fängt, ist unsere Beziehung zu Jesus. Sehen Sie, das haben die Apostel auch erlebt. Gut, die waren ja natürlich 3 Jahre mit Jesus gegangen. Sie hatten ihn erlebt als ihren Rabbi, der Wunder gewirkt hat, der mit Vollmacht gepredigt hatte. Aber in einem wichtigen, zentralen Punkt haben sie Jesus alle nicht verstanden. Und das war das Kreuz. Dass ihr Messias wie ein Verfluchter am Kreuz hängen soll, das ging in ihren Hirnschädel nicht rein. Das haben sie nicht kapiert. Und als Jesus zum ersten Mal davon redet, dass sein Weg am Kreuz endet, da stellt sich Petrus vor ihn und sagt, das soll Gott verhüten, das darf nicht geschehen. Und als Jesus gefangen genommen wird, da schlägt Petrus mit dem Schwert rein. Haben sie nicht verstanden. Aber nach Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Apostel gekommen war, da haben sie auf einmal erkannt, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat er als Messias bestätigt. Die Kreuzigung Jesu war nicht eine Panne im Heilsplan Gottes, sondern war genau im Heilsplan Gottes vorgesehen. Das hatten sie erkannt. Und von daher war nicht mehr Ratlosigkeit bei ihnen und Trauer und Angst wie noch nach Ostern, sondern es war Jubel und Freude in ihnen, weil sie wussten, er, der lebendige Gott, ist durch den Heiligen Geist hier in unserer Mitte und er geht den Weg mit uns mit. Das war dieses Feuer, was für Jesus brannte. Und sehen Sie, als Petrus dann Pfingsten seine erste Predigt hält und dann sagt, mit Gewissheit erkenne das Haus Israel, Gott hat ihn zum Messias gemacht, den ihr gekreuzigt habt. Da sagen die Juden, die dabei standen, Petrus, das möchten wir auch haben. Wenn das stimmt, diese Gewissheit, diese Klarheit, dieses Feuer des Heiligen Geistes, möchten wir auch haben. Was sollen wir tun? Und ich habe an jedem der 3 Abende diese Frage ans Ende gestellt, was muss man tun, um den Heiligen Geist zu empfangen? Da muss man nicht besonders überschwänglich sein. Da geht es auch nicht darum, die Hände hochzureißen, Halleluja zu singen oder so, das ist es nicht. Petrus gibt eine ganz nüchterne Antwort, als sie ihn fragen, was sollen wir denn tun? Er sagt, bekehrt euch, tut Buße, damit eure Sünden vergeben werden. Das Einzige, was den Heiligen Geist hindern kann, in unserem Leben wirksam zu werden, ist, wenn wir in Sünde leben. Und darum brauchen wir das Leben aus der Vergebung. Und vielleicht ist es deswegen so langweilig in unseren Kirchen, weil wir das Sakrament der Vergebung so links liegen lassen. Na ja, kommen wir auch ohne aus. Ja, sicher kommen wir ohne aus. Klar. Aber ich will mal einen Vergleich gebrauchen. Ich komme mal zurück auf die erste Predigt mit dem elektrischen Strom. Vielleicht erinnern Sie sich, ja, mit dem elektrischen Strom. Sehen Sie, da war mal ein Junge, der kriegt eine elektrische Eisenbahn geschenkt. Und er hat mit seinem Papa die unten im Keller aufgebaut und dann haben die gespielt. Meistens hat der Papa mehr gespielt als der Junge. Und es war wunderbar. Mehrere Züge liefen, Weichen, Signale, alles mehrere Trafos. Und plötzlich ist alles aus. Der Zug fährt nicht mehr. Der Vater geht zum Lichtschalter, Licht tut's, also daran kann es nicht liegen. Es muss also ein Kurzschluss in der Eisenbahn sein. Und jetzt fängt der Vater an, die Ursache zu suchen, diesen kurzen. Und er sucht und sucht und sucht. Das ist eine mühsame Kleinarbeit. Und währenddessen wird es dem kleinen Jungen schon zu langweilig. Und er sagt, Papa, ich mache das anders, ich schiebe den Zug. Dann fängt er an, diesen elektrischen Zug zu schieben. Wissen Sie, wie lange der das macht? 2 Minuten. Ach nee, das ist ja langweilig. Immer nur schieben ist ja langweilig. Und dann irgendwann merkt der Vater, quer über den Schienen an einer unübersichtlichen Stelle liegt ein Nagel. Und der verursacht Kurzschluss. Der war nicht sehr dick, der Nagel, aber er lag quer über den Schienen. Und sehen Sie, man kann jetzt sagen, lass den Nagel doch liegen. Ich weigere mich, das als die Ursache anzuerkennen. Dann musst du deinen Zug schieben. Und erst in dem Augenblick, wo der Vater diese Ursache wegnimmt, diesen Nagel wegnimmt, da kann der Strom wieder fließen. Und da kann das Spiel mit der elektrischen Eisenbahn wieder Freude machen. Sehen Sie, diese Nägel, die in unserem geistlichen System rumliegen und Kurzschluss verursachen, sind Sünden. Und das ist vollkommen egal, ob das ein dünner Nagel oder ein dicker Nagel ist. Hauptsache, der liegt quer. Und du kannst nur eins tun, du kannst ihn wegnehmen. Und wenn da 5 Nägel liegen, dann nützt es nichts, wenn du 4 wegnimmst, dann wird der letzte eine, den du liegen lässt, der wird Kurzschluss verursachen. Du kannst natürlich hingehen und kannst wie der Junge sagen, ach nee, dann schiebe ich mein christliches Leben lieber aus eigener Kraft an. Tun ja viele. Aber glaub mir, das macht keinen Spaß. Freude macht das Christenleben erst, wenn es gelebt wird aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aber dazu ist es notwendig, geistlichen Kurzschluss zu beseitigen. Es lohnt sich, aus der Kraft des Geistes zu leben. Amen.